Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Unsere Themen: Aus der iranischen Hauptstadt Teheran werden schwere Ausschreitungen gemeldet. Es gab auch Tote. Was droht da für den umstrittenen Präsidenten Ahmadinejad? Wir schätzen ein. Nach dem gescheiterten Attentat von Detroit, Fragen zum Profil des Täters und ein Augenschein in seinem einstigen Londoner Wohnquartier. Außerdem, Geld verlangen für die News im Internet, funktioniert das? Und halb so viel CO2, Hammarby bei Stockholm zeigt, wie es geht. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Andrea Abühl mit den Nachrichten.
Im Iran werden die Auseinandersetzungen zwischen Regimekritikern und Sicherheitskräften immer gewalttätiger. Bei neuen Protesten in Teheran und anderen Städten wurden mehrere Demonstranten getötet. Dies hat am Abend das staatliche Fernsehen bestätigt. Die Polizei hatte die Todesfälle zuvor noch dementiert. Unter den Toten soll auch ein Neffe von Oppositionsführer Mousavi sein. Demonstranten hätten zudem Banken, Autos und Motorräder der Polizei angezündet. Nach dem gescheiterten Attentat in einem US-Verkehrsflugzeug führen einige Fluggesellschaften vorübergehend strengere Sicherheitsmaßnahmen ein. So werden zum Beispiel Passagiere, die in die USA reisen wollen, am Gate ein zweites Mal kontrolliert. In der Luft dürfen die Passagiere eine Stunde vor der Landung ihren Sitz nicht mehr verlassen. Sie dürfen auch keinen Gegenstand auf ihrem Schoß haben, auch keine Decke. Unterdessen melden verschiedene Medien, dass der Vater des Attentäters die USA vor seinem Sohn gewarnt habe. Er habe sich bei der US-Botschaft in Nigeria gemeldet und gesagt, sein Sohn sei gefährlich und radikalisiert. Trotzdem stellten die USA dem 23-jährigen Nigerianer ein Visum aus. Großbritannien hingegen hatte ihm ein Visum verweigert. In Kroatien wird heute ein neuer Präsident gewählt. Der bisherige Stipe Mesic darf nach 2 Amtsperioden nicht mehr antreten. Als Favorit gilt der sozialdemokratische Oppositionsvertreter Ivo Josipovic. Da keiner der 12 Kandidaten die absolute Mehrheit schaffen dürfte, wird es am 10. Januar wohl zu einer Stichwahl kommen. Mit Ergebnissen ist erst am späteren Abend zu rechnen. In Italien sind innerhalb weniger Stunden 7 Menschen bei Lawinenunglücken umgekommen. 2 Skitouristen, die seit gestern in den Dolomiten vermisst worden waren, sind tot geborgen worden. Bei der Suche nach ihnen kamen 4 Retter ums Leben. Und in Südtirol kam ein 14-jähriger Junge um, der mit dem Snowboard unterwegs war. Zudem wurden in Österreich 2 Skitouristen tot aufgefunden, die seit Montag in Tirol vermisst wurden. Auch in der Schweiz sind mehrere Lawinen niedergegangen. In Anser im Unterwallis lösten Variantenfahrer eine Lawine aus. Diese ging auf eine Skipiste nieder, wo sie eine Person mitriss. Der Verschüttete konnte jedoch unverletzt geborgen werden. Berichte, wonach auch noch eine zweite Person verschüttet wurde, konnten bisher nicht bestätigt werden. Auch im Kanton Graubünden lösten Variantenfahrer 2 Lawinen aus. Dabei wurden 2 Personen leicht verletzt. Die Vereinigten Arabischen Emirate bauen das erste Atomkraftwerk in der Golfregion. Der Auftrag im Wert von 20 Milliarden Dollar erging an ein Konsortium aus Südkorea, wie die amtliche Nachrichtenagentur der Emirate mitteilt. Das AKW soll aus 4 Reaktoren mit einer Leistung von jeweils 1400 Megawatt bestehen und bis 2020 fertiggestellt sein. Die Emirate sind der drittgrößte Erdölexporteur der Welt. Sie setzen jedoch auf Atomkraft, um den steigenden Energiebedarf zu decken. Im elsässischen Atomkraftwerk Fessenheim bleibt auch der 2. Reaktor vorerst abgeschaltet. Grund sind Probleme im Kühlkreislauf, wie die französische Atomaufsichtsbehörde mitteilt. Der 1. Reaktor wurde bereits im Oktober vom Netz genommen. Das Kernkraftwerk Fessenheim ist der älteste französische Atommeiler und machte immer wieder mit Pannen auf sich aufmerksam. Umweltschützer aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz fordern denn auch eine rasche Stilllegung des Atommeilers in der Grenzregion. Transparency International erhebt schwere Vorwürfe gegen die Pharmaindustrie im Zusammenhang mit der Schweinegrippe. Die Krankheit sei katastrophenmäßig aufgebauscht worden, erklärte die Antikorruptionsorganisation in Berlin. Profitiert hätten vor allem die Pharmafirmen als Anbieter von Impfstoffen. Fragwürdig seien zudem die Verbindungen zwischen Pharmaherstellern und Impfkommissionen, so Transparency International. Im Eishockey ist der HC Davos weiter erfolgreich. Die Bündner gewannen auch ihr zweites Spiel am Spengler Cup. Rachel Mürit fasst zusammen.
Davos schlägt den tschechischen Klub Karlovy Vary mit 5:3. Die große Figur bei den Bündner war Juraj Kolnik. Er erzielte 3 Tore. Kolnik spielt normalerweise für Genf Servette und wurde für den Spengler Cup an Davos ausgeliehen. Die anderen Bündner Tore schossen Marc Wieser und Ambrileihgabe Paolo Duca. Der Sieg von Davos war über das ganze Spiel gesehen verdient. Dennoch war die Partie bis zuletzt spannend. Die Tschechen kamen immer wieder bis auf ein Tor an die Bündner heran. 2 Minuten vor Schluss machte Kolnik mit seinem Treffer zum 5:3 aber alles klar. Zusammen mit dem 3:2 gestern gegen Dynamo Minsk hat Davos nun 2 Siege auf dem Konto und befindet sich auf Finalkurs. Heute Abend ist ein weiteres Spiel. Die Adler Mannheim treffen um 20.15 Uhr auf Dynamo Minsk.
Das Wetter. Im Norden gibt es am Abend noch einige Schauer mit Schnee oberhalb von 400 bis 600 Metern. Morgen Vormittag gibt es vor allem im Osten noch sonnige Abschnitte, sonst ist es bewölkt und tagsüber kommt aus Westen Schneefall auf. Am Abend geht der Schnee unterhalb von 600 bis 1000 Metern allmählich in Regen über. Es werden rund 3 Grad erreicht. Im Süden scheint zuerst trotz Wolkenfeldern zeitweise die Sonne. Am Nachmittag ziehen dichtere Wolken vorüber. Die Höchstwerte liegen bei 5 Grad. Am Dienstag ist es wechselnd bewölkt und ab und zu fällt Regen. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1500 und 2000 Metern. Ganz im Süden gibt es längere sonnige Abschnitte. Mit Westwind wird es rund 7 Grad mild.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. Massenproteste zum Ashura-Fest. Die iranische Opposition kämpft mit schiitischen Symbolen gegen schiitische Religionsführer. Wo soll noch Geld herkommen für seriösen Journalismus? Manche Verleger hoffen in der Not aufs Internet. Religiöser Eifer hinter prunkvollen Passfassaden, Augenschein im Londoner Quartier, wo der gescheiterte Attentäter von Detroit zu Hause war. Und von der Industriebrache zum Vorzeigequartier für Klimaschutz. Reportage aus Hammarby bei Stockholm. Sprechchöre von den Kundgebungen der iranischen Opposition, die heute via Internet die Außenwelt erreichten. Ausländischen Journalisten war es verboten, über die Ereignisse auf den Straßen der iranischen Städte zum schiitischen Ashura-Fest zu berichten. Der Politologieprofessor Sadiq Sibakalan aber schilderte der britischen BBC, dass heute in Teheran viel mehr Leute auf den Straßen gewesen seien als bei den Kundgebungen der letzten Tage.
The number of people was much more than yesterday. The security forces were absolutely determined to disperse the crowd.
Der Professor berichtete weiter, dass die Sicherheitskräfte entschlossen gewesen seien, die Kundgebung in Teheran schon im Entstehen aufzulösen mit Tränengas und Schüssen. Das staatliche Fernsehen bestätigte am Abend, dass mehrere Menschen getötet worden seien. Eine Woche ist vergangen seit dem Tod des einflussreichen Oppositionellen Ayatollah Muntazeri. Ich sprach mit Christiane Hoffmann von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und fragte sie zunächst nach der symbolischen Bedeutung eines Protests ausgerechnet am Ashura-Fest.
Es ist ein sehr wichtiges und immer schon auch sehr politisch aufgeladenes Fest. Da geht es ja um ein Geschehen vor mehr als 1300 Jahren. Und das wird in der schiitischen Kultur interpretiert als Aufstand gegen eine illegitime, eine ungerechtfertigte Herrschaft. Eben ein ganz stark politisch-religiöses Geschehen. Und das wurde sowohl auch schon vor der Revolution von 1979 von den Anhängern Khomeinis benutzt für politische Kundgebungen, Oppositionskundgebungen damals gegen den Schah. Und in die Tradition dieser Oppositionsbewegung und auch in die Tradition dieses schiitischen Islam stellt sich ja auch die jetzige Opposition wieder. Also das ist mehr als ein historischer Zufall, dass die jetzt auf der Straße sind.
Es gibt unbestätigte Berichte, wonach auch skandiert wurde, Ayatollah Khamenei wird gestürzt. Wenn das so wäre, wäre das eine neue Dimension des Protests?
Ja, ich meine, wir haben ja seit dem Sommer eigentlich eine ständige Radikalisierung auch dieser Slogans, die da gerufen werden, erlebt. Und dieser Hauptruf nieder mit dem Diktator. Der hatte ja immer schon in den letzten Wochen eine doppelte Bedeutung bekommen, nicht nur bezogen auf Ahmadinejad, sondern, so war das jedenfalls indirekt möglich, auch bezogen auf den religiösen Führer Khamenei. Und es ist klar, wir haben eine Radikalisierung auf beiden Seiten mit größerer Bereitschaft zur Gewalt auf Seiten des Regimes und auch eben radikaleren Forderungen auf Seiten der Opposition. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass alle in dieser Bewegung so denken. Das ist ja eine ungeheuer heterogene Bewegung. Aber die Spitze, sage ich mal, die auch am stärksten auf der Straße sind, die werden sicher immer radikaler und es wird schwieriger, einen Kompromiss mit diesen Leuten innerhalb des herrschenden Systems zu finden.
Sie sagten eine heterogene Bewegung. Wo stehen eigentlich die Geistlichen? Gibt es eine Absetzbewegung hin zur Opposition?
Ja, die hat ja eigentlich schon im Sommer begonnen, als dann unmittelbar nach den Wahlen der jetzt verstorbene Ayatollah Montazeri und andere Ayatollahs sich gegen Ahmadinejad gestellt haben. Montazeri hat ja ganz offen gesagt, seine Regierung ist illegitim. Aber das muss man immer bedenken, der größte Teil des iranischen Klerus ist eigentlich quietistisch. Das heißt, er mischt sich nicht direkt in die Politik ein. Unter dem politisch aktiven Klerus gibt es einen Teil, der Ahmadinejad unterstützt, einen Teil, der offen sich ihm entgegenstellt und viele, von denen man nicht genau weiß, wo sie stehen. Direkt nach der Wahl hatte ja Rafsanjani, wie man hörte, versucht, im Klerus Opposition gegen Khamenei, den religiösen Führer, zu mobilisieren und damals war ihm das nicht gelungen.
Bis jetzt hieß es gemeinhin, Präsident Ahmadinejad kann das nicht wirklich gefährlich werden, weil er hat alle Machtmittel in der Hand. Gilt das eingedenk der jüngsten Entwicklungen noch?
Ja, er verfügt natürlich vor allen Dingen über die Sicherheitskräfte. Alle Machtmittel im Sinne von Gewaltmittel sind natürlich in seiner Hand. Ich sehe da mit großer Vorsicht, wage ich da eine Prognose, jetzt keine unmittelbare Gefahr für ihn, die von der Straße ausginge. Denn man muss ja auch sehen, heute ist von Tausenden von Demonstranten die Rede, nicht von Millionen, wie es im Sommer war. Aber was, glaube ich, gefährlicher ist für Ahmadinejad, ist das, was innerhalb des Systems passiert, die Opposition, die dort gegen ihn steht. Und da spielt natürlich der religiöse Führer nach wie vor eine Schlüsselrolle. Wird er sich weiterhin in dieser kompromisslosen Weise hinter Ahmadinejad stellen, wie er das seit dem Sommer tut? Kann er da überhaupt noch zurück, wenn er das wollte? Oder sind wir eigentlich auf dem Weg, und das scheint mir im Moment wahrscheinlicher, zu einem Militärregime, in dem der Klerus eine immer geringere Rolle spielt?
Das waren Einschätzungen von Christiane Hoffmann von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Am Weihnachtstag versuchte der 23-jährige Nigerianer Umar Farouk Abdelmutallab vergeblich, eine amerikanische Linienmaschine in die Luft zu sprengen. Den Sprengstoff hatte er an seinen Unterkörper geklebt. Der Täter hatte einst in London gewohnt und studiert in einer exklusiven Wohngegend. Martin Aliot hat sich dort umgesehen.
Blau-weiße Absperrbänder der Londoner Polizei verwehren Neugierigen heute den direkten Zugang zum massiven Apartmentpalast in der Londoner Mansfield Street. Hinter dieser protzigen Fassade aus weißem Portland-Kalk wohnte Umar Farouk Abdelmutallab in der Wohnung der Familie im ersten Stock, während er in London studierte. University College London, das unweit vom Haus liegt, hat bestätigt, dass der junge Mann vom Herbst 2005 bis zum Sommer 2008 im Fach Maschinenbau eingeschrieben war. Nur die Aggregate der Fernsehübertragungswagen stören die sonntägliche Stille im begehrten Londoner Postbezirk W1. Sechs Pilaster, die sich über drei Stockwerke erstrecken, sollen Respekt einflößen. Ein brauner Rolls-Royce vor der Türe und ein Bentley gegenüber illustrieren, wer hier etwa wohnt. 5 Gehminuten von der noblen Regent Street entfernt, wo auch heute der Ausverkauf wütete. Der heute 23-jährige Umar Farouk, dessen Spuren in der elterlichen Wohnung seit gestern von einem großen Polizeiaufgebot gesichtet und ausgewertet werden, weilte allerdings seit dem Sommer letzten Jahres nicht mehr in London. Sein Vater, ein ehemaliger nigerianischer Minister und eben erst pensionierter Bankier, glaubt, dass sein Sohn in der Zwischenzeit in Ägypten, Dubai und im Jemen weilte. Der gescheiterte Attentäter selbst berichtete, er habe seinen Sprengsatz im Jemen abgeholt. Sein gültiges amerikanisches Visum stammte aus jenem Sommer, als er London verließ. Die Aufnahme in eine amerikanische Verdächtigenliste ist viel jüngeren Datums. Sie wurde von den besorgten Warnungen des Vaters an die US-Behörden über die extremistischen Neigungen des Sohnes ausgelöst. Bei der britischen Terrorabwehr war der junge Nigerianer offenbar nicht registriert. Die britischen Einwanderungsbehörden verweigerten ihm allerdings im letzten Mai ein neues Visum, weil das Institut, in dem er 6 Monate lang studieren wollte, offenbar gar nicht existiert. Im Gegensatz zu den islamistischen Attentätern, die im Sommer 2005 blutige Anschläge in der Londoner Untergrundbahn verübten, ist der junge Mutallab also nicht in England geboren und aufgewachsen. Er entstammt zudem einer gänzlich anderen sozialen Schicht. Aber das London, in dem er 3 Jahre verbrachte, kann ihm nicht ganz fremd gewesen sein, denn er besuchte eine britische Mittelschule in Togo. Seine Mitschüler erinnern sich an seinen damaligen religiösen Eifer. Sein Geschichtslehrer Mike Rimmer erzählte der BBC heute:
The Mutallabs are very well, it's a patrician Nigerian family, and they have what in Britain the aristocrats used to have, well in theory, noblesse oblige.
Die Mutallabs sind eine patrizische Familie mit denselben Verpflichtungen wie eine britische Aristokratenfamilie.
And they brought up their son very well indeed. They'll be devastated by this. They're fine people, and I just can't think what they'll be thinking of at the moment.
Die Familie sei angesehen und habe ihren Sohn gut erzogen. Er wisse nicht, was in denen jetzt vorgehe. Es wäre nicht das erste Mal, dass die Maxime Noblesse oblige einen Spross aus gutem Hause in den Terror getrieben hätte.
Das Wall Street Journal tut's und die Financial Times ebenso. Und nun zieht auch Deutschlands größter Verlag Axel Springer nach. Er bietet seine Zeitungsinhalte im Internet nicht mehr gratis an, sondern führt Bezahlschranken ein. Zumindest für seine Regionalzeitungen, das Hamburger Abendblatt und die Berliner Morgenpost. Ob Springer damit Erfolg haben wird, ist offen. Auf jeden Fall blicken auch hierzulande in der Schweiz viele Verleger gespannt nach Deutschland, denn auch sie suchen nach neuen Einnahmequellen. Klaus Bonanomi über Paid Content, bezahlten Inhalt und wie sich die krisengeplagten Schweizer Zeitungen dazu stellen.
Es sei aussichtslos, selbstmörderisch und unverschämt. So nimmt das Hamburger Abendblatt auf seiner eigenen Website die wichtigsten Einwände gleich vorweg, um dann trotzig fortzufahren. Und doch werden wir es tun. Doch gibt es überhaupt eine Nachfrage für kostenpflichtige Informationen im Netz? Ja, meint Andrea Massüger vom Medienhaus Südostschweiz in Chur, welches schon seit jeher viele Online-Inhalte nur für Abonnenten oder gegen Aufpreis zugänglich macht. Für exklusive regionale Informationen und Themen seien die Leute bereit zu bezahlen. Wenn man alles gratis anbiete, sagt Massüger, der publizistische Direktor der Südostschweiz Medien, dann würden Online und Print einander zu stark konkurrenzieren.
Ich denke, es ist der richtige Weg, dass man eine gewisse Barriere einbaut, sonst kannibalisiert man sich selbst, indem man für die Zeitung Geld verlangt und auf dem Netz dasselbe gratis anbietet. Das macht keinen Sinn.
Das neue Modewort dazu lautet Freemium. Gratis in Free sind die News, die es überall gibt. Fürs Premium-Angebot hingegen, für die hochwertigen Inhalte, muss bezahlt werden. Auch der Chefredaktor der Neuen Zürcher Zeitung, Markus Spielmann, glaubt an dieses Konzept.
Der Nutzer ist nicht bereit, für Information zu bezahlen, sofern er den Eindruck hat, er bekommt diese Information an einem anderen Ort kostenlos. Und im Online ist man sehr schnell an einem anderen Ort. Aber wenn ich jetzt unsere Leserinnen und Leser höre, dann habe ich schon das Gefühl, dass die Zahlungsbereitschaft, wenn die Qualität stimmt, ungebrochen hoch ist,
sagt der NZZ-Chef. Beim Blick hingegen sieht man die neuen Einnahmequellen nicht in erster Linie im Internet, wie Verlagsleiterin Caroline Thoma sagt.
Paid Content im Online-Bereich bin ich eher skeptisch, dass der User bereit ist, für Content zu bezahlen. Dann müsste es schon sehr spezifischen Content sein, wo man bereit ist, dafür zu bezahlen. Ich sehe die Chancen im Moment eher im Mobile-Bereich.
Auch der Chef von Axel Springer Schweiz, Ralf Büchi, erhofft sich mehr von neuen Mobile-Angeboten als vom Internet.
Es ist nicht einsichtig, warum die Konsumenten beispielsweise bereit sind, für einen lustigen Klingelton auf dem Handy Geld zu bezahlen, für eine wertvolle Information oder für gute Unterhaltung, aber nicht.
Büchis Verlag, Axel Springer Schweiz, gibt im Gegensatz zum deutschen Mutterhaus keine Tageszeitungen heraus, sondern Zeitschriften wie die Bilanz oder die wöchentlich erscheinende Handelszeitung. Solche Wirtschaftspublikationen sind besser geeignet, um mit Online- oder Mobile-Angeboten Zusatzeinnahmen zu generieren. Sie richten sich an eine mobile, kaufkräftige und an Spezialthemen interessierte Zielgruppe. Ein Beispiel: Die Bilanzliste der 300 Reichsten in der Schweiz gibt's neu auch als Applikation fürs iPhone, für den Manager unterwegs jederzeit abrufbar. Solche Dienste würden nachgefragt, sagt Ralf Büchi von Springer Schweiz. Und mit solchen neuen Einnahmequellen könne man dann wiederum die Qualität im Blatt finanzieren. Die Frage, woher künftig das Geld für guten Journalismus kommen soll, wird auch für die St. Galler Kommunikationswissenschaftlerin Miriam Meckel noch viel zu reden geben.
Ich glaube, dass eine Gesellschaft darüber diskutieren muss, wie sie solche Inhalte finanziert. Und diese Diskussion ist im Moment noch nicht sehr weit fortgeschritten.
Letztlich gehe es um eine große Frage.
Wie will sich eine Gesellschaft entwickeln, die sich hauptberufliche, journalistische oder sonstige Kreativität eigentlich nicht mehr leisten kann?
Sagt Miriam Meckel. Und für Springer Schweiz Chef Büchi ist derzeit nur eines klar.
Das ist eine wirklich existenzielle Frage für Medienhäuser, ob es uns nun wirklich gelingen wird, in Zukunft auch digital für die von uns erarbeiteten journalistischen Inhalte Geld verlangen zu können.
Doch die Verlage hoffen nicht nur auf zusätzliche Erträge aus dem Online- und Mobile-Geschäft. Viele Zeitungen erhöhen ganz einfach den Abo-Preis für die gedruckte Zeitung. Allen voran die NZZ. Sie kostet künftig im Jahresabo 512 Franken. Das sind 5% mehr als bisher.
Das war ein Bericht von Wirtschaftsredaktor Klaus Bonanomi. Ein Hinweis: Macht die Marktöffnung die Schweizer Landwirtschaft zur Industrie, verkommt die Entwicklungshilfe zum humanitären Showbusiness, bleibt noch Zeit zum Nachdenken beim Studieren an den Universitäten, noch Zeit in den Redaktionen für seriösen Journalismus? Hier im Echo der Zeit führen wir übers Jahresende eine Reihe von Gesprächen unter dem Motto «Generationen tauschen sich aus». Die Wirtschaftskapitänin diskutiert mit dem Jungunternehmer, der Bankier von damals, mit dem Banker von heute, die Jungakademikerin mit der emeritierten Historikerin. Was ändert sich, was bleibt gleich? Neunmal Generationengespräch ab morgen, jeweils wochentags, hier im Echo der Zeit. Vom Klimagipfel in Kopenhagen kamen die Politiker im Streit und mit ziemlich leeren Händen zurück. Anderswo kommt der Klimaschutz gleichwohl voran. Zum Beispiel im Quartier Hammarby im Südosten von Stockholm. Beatrice Born war dort.
Der 6-jährige Aran lebt sehr gerne hier.
Jättebra. De har bra fotbollsgräs och bra planer och sånt.
Er könne super Fußball spielen vor der Haustüre. Auch der bald 60-jährige Torbjörn Raven fühlt sich wohl in Hammarby Sjöstad, der Ökologie, der Architektur und der bequemen Nähe zur Stadt wegen.
The ecological approach, the architecture, the closeness to the city, the convenience, having a lot of different things very close to where you live.
Auf dem Spaziergang quer durch das Quartier erklärt einer der Erfinder der Vorzeigestadt Hammarby, weshalb es den Menschen hier so wohl ist. Die Kombination aus Bewährtem und Neuem mache das besondere Lebensgefühl aus, sagt Ulf Ranhagen, Professor für Städte und Industrieplanung.
You feel like a modern human being looking into the future, but at the same time you have lots of roots with a traditional city.
Eine Kombination der Vorteile eines traditionellen Stadtlebens und modernster grüner Infrastruktur. Wer in Hammarby lebe, lebe in der Zukunft. So kommt es, dass ein Bewohner von Hammarby nur halb so viele Tonnen CO2 pro Jahr produziert wie ein Schwede oder eine Schweizerin im Durchschnitt. Dass dies möglich ist, liegt vor allem an der wegweisenden Infrastruktur. Diese basiert auf dem strikten Denken und Handeln in Kreisläufen. Aus Abfall zum Beispiel wird Heizwärme, Dünger und neues Papier. Nichts Neues? Doch. Wie konsequent das geschieht, das ist neu. Bequem, erreichbar. Ragen bei jedem Gebäude 3 Rohre aus dem Boden mit Klappdeckeln auf Hüfthöhe. Brennbares kommt ins Blaue, organischer Abfall ins grüne Bullauge und Papier ins Graue. Mit 70 Kilometern pro Stunde wird der Abfall aus den Häusern, Büros und Restaurants über das weit verzweigte Röhrensystem in einer der Sammelstellen in Hammarby angesaugt. Wie Klaas Tortenson von der verantwortlichen Abfallfirma erklärt. Vollautomatisch und dreimal täglich.
It's full optimized. Nobody works here. We don't even have a toilet installed in this house. And the computer is programmed to run 3 times a day to collect the waste.
Aus täglich 4 Tonnen Abfall, produziert von 4.000 bis 6.000 Personen, wird Heizwärme, Strom, Dünger und neues Papier. Zentral für die CO2-Bilanz im hohen Norden ist das Heizen. Neben dem brennbaren Siedlungsabfall ziehen Pumpen Heizwärme auch aus dem warmen Abwasser. Fernheizwerke speisen die Wohnungen. Hammarby war Industrieslum, ein Problemquartier. Im Jahr 2000 wurde alles abgetragen, auch der über hunderte von Jahren verseuchte Industrieboden. Heute stehen auf 171 Hektar rund die Hälfte der geplanten Wohnungen, Restaurants und Büros. In 9 Jahren sollen 25.000 Menschen hier wohnen und arbeiten. Dass das nachhaltige Quartier Hammarby-Sjöstad weitergedacht wird, hat mit den ambitiösen Klimazielen der schwedischen Zentralregierung zu tun. Vergangenen März deklarierte die Regierung, bis 2020 völlig von fossilen Brennstoffen loszukommen. Die nachhaltige Stadt sei nur der Beginn, sagt Handelsministerin Eva Björling. Die Zukunft gehöre der symbiotischen Stadt, wo alles konsequent in Kreisläufen eingegliedert ist.
For us, Symbiocity stands for a whole system solution where you already from the beginning think in a climate-friendly way when it comes to architecture, the city planning, the waste handling, how to use your water resources and of course to be as energy efficient as possible and also to create climate-friendly surrounding for people to both live in and to work.
In 11 Jahren bis 2020 soll Hammarby eine sogenannte symbiotische Stadt werden. Das heißt, eine Person soll pro Jahr nur noch die Hälfte, nur noch 1,5 Tonnen CO2 ausstoßen, lautet das konkrete Ziel. Planer Stellan Frixell.
Low energy building, really low energy building will be the next generation. And that in combination with infrastructure, that will be very, very good.
Zu verbessern sei insbesondere die Energiebilanz der einzelnen Gebäude. Kombiniere man das mit der grünen Infrastruktur, könne das ambitiöse Ziel erreicht werden.
Beatrice Born berichtete hier im Echo der Zeit. Verantwortlich für die Sendung war Isabel Jacobi und für die Nachrichten Eva Gammeter. Am Mikrofon war Philipp Scholkmann.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.